Petrus erklärt uns hier an dieser Stelle, in diesem Vers, auf seine Art und Weise, was er glaubt oder was er weiß, was die Taufe bedeutet. Er erklärt es auf eine Art und Weise, die nicht einfach zu verstehen ist. Und ich finde, beim Apostel Paulus doch wir schneller den Zugang dazu haben. Interessanterweise sagt gerade dieser Petrus, dass wenn man Paulus liest, es ist einiges schwer zu verstehen. Und gerade finde ich, dass Petrus eigentlich und seine Gedanken weit komplexer und weit schwieriger durchzudringen sind wie das Paulus. Vielleicht, weil Petrus alles sehr kompakt macht und Paulus mehr Zeit sich nimmt zu erklären. Aber nichtsdestotrotz, sie widersprechen sich nicht. Es ist die gleiche Wahrheit. Und ich möchte euch kurz zeigen, was der Petrus hier über die Taufe sagt, was das Wort an dieser Stelle über die Taufe sagt. Drei Dinge. Zuerst mal, was die Taufe nicht bedeutet. Und so beginnt er und sagt, was die Taufe nicht bedeutet. Ich lese euch das kurz mal an. Er sagt, nicht ein Ablegen des Unreins des Fleisches. Er sagt, das ist nicht die Taufe. Nicht ein Ablegen des Unreins des Fleisches. Dann sagt er stattdessen, was die Taufe bedeutet. Und dann sagt er, es ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das ist, was er sagt, was die Taufe bedeutet. Die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Und als Letztes sagt er, wie kommt man zu diesem guten Gewissen? Wie kommt man dazu und wie bekommt man das? Und dann sagt er, durch die Auferstehung Jesu Christi. Also er sagt, was es nicht ist, was es ist und wie man es bekommt. So, über diese Dinge möchte ich mit euch kurz nachdenken und euch da hineinnehmen in die Bedeutung der Taufe. Also was hat die Taufe oder was bedeutet die Taufe und was hat die Taufe eigentlich mit einem guten Gewissen zu tun? So, was hat diese Taufe mit einem guten Gewissen zu tun? Damit wir das tiefer verstehen und das Bild, das Petrus uns hier gibt und der Taufe recht deuten, ist es gut, dass wir wenigstens einen Vers uns vorher anschauen. Zwei Verse traue ich mich nicht, weil dann wirft das sehr, sehr viele Fragen auf, die ich an dieser Stelle nicht behandeln möchte. Da ist die Rede von der sogenannten Höllenfahrt Jesu, das im Hades war und den Toten gepredigt hat. Das ist heute nicht das Thema. Ich gehe nur einen Vers zurück und das ist Vers 20. Und ich möchte euch kurz vorlesen. Da steht es, Petrus sagt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. In die wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet worden sind. Und dann sagte, das Abbild davon rettet jetzt auch uns. Das ist die Taufe. Also er redet von, gebraucht ein Bild und er sagt, die Taufe ist ein Abbild von dem, was früher schon einmal geschah. Und er erzählt von den Tagen Noahs. Und erzählt, was in den Tagen Noahs passierte. In einem Vers packte das zusammen, was in den Tagen Noahs passierte. Gott richtete schon einmal die Welt. Gott richtete einmal die sündige Welt. Gott richtete den Sünder. Die Bibel lehrt, dass Gott dreimal die Welt richtet und richten wird. Das erste Mal hat er in den Tagen Noahs die Welt gerichtet. Das ist der Zeit, als er die Erde durchs Wasser gerichtet worden, durchs Wasser gerichtet hat. Das zweite Mal richtete Gott die Erde am Kreuz von Golgatha. In Christus Jesus hat er diese Welt gerichtet. Und das dritte Mal, sagt die Bibel, wird Gott noch einmal die Erde richten, und zwar durchs Feuer. So, zwei Gerichte haben schon stattgefunden, ein Gericht kommt noch. Und ein Gericht als Bild gebraucht Petrus und greift das erste Gericht auf und zeigt es, auf welche Art und Weise Gott schon die Welt gerichtet hat und auf welche Art und Weise Gott Menschen in diesem Gericht und durch dieses Gericht gerettet hat. Und so gebraucht er dieses Bild von Noah und der Arche Noah. Gott richtete also die Welt. Wie war das? Gott verkündigte diese Welt, bevor er sie richtete. Dass die Menschen böse waren, dass das Trachten des Herzens von Kindheit, also von Jugend auf böse war. Ein sündiges Geschlecht, keine Veränderung, keine Umkehr. Und Gott verkündigte diesem Geschlecht eine gute Botschaft. Er sagte, er wird die Welt richten, aber es gibt einen Ort, an dem sie Rettung erfahren können. Und er berief Noah, einen Prediger, der durch die Art und Weise, was er tat, ein Prediger war. Er predigte 120 Jahre lang, nämlich Gericht und Rettung. Er predigte, dass Gott 120 Jahre, als er die Arche baute, verkündigte, dass es bald ein Gericht kommt. Und er sagte dadurch, dass nur wer in dieser Arche sein wird, er gerettet wird. Es gibt außerhalb dieser Arche, wird es keine Rettung geben. Und wer das glaubt, und nicht sagt, das ist total verrückt, Das ist total bescheuert, das ist total unmöglich, das ist so naiv. Wo ist Wasser, wo ist Meer, wo ist das alles? Diejenigen, die das glauben, was Noah gesagt hat, und dann hingehen und in diese Arche eingehen und in dieser Arche sind, sagt, werden gerettet werden. So ist die Arche, ist nicht nur die Predigt und nicht Noah, predigt nicht nur Noah, sondern selbst Noah und die Arche ist ein Bild auf Christus, auf die eigentliche Rettung. Wir wissen, und das Zeugnis der Schrift ist, es waren nicht viele, die das geglaubt haben. Gerade mal 8 Seelen. Noah und seine Familie. Sie gingen in die Arche, Gott schloss die Arche, er errichtete diese Welt und in diesem Gericht überlebten 8 Seelen. Gott richtete diese Welt durchs Wasser und das Wasser kam von oben, das Wasser kam von unten und die aber in der Arche waren, die waren gerettet. Das ist die Rettung gewesen. Alle anderen, die außerhalb waren, sind gestorben worden. Es waren nur wenige. Erstens Noah, und Noah selbst ist ein Typus auf Christus. Denn er ist der, der diesen Ort der Rettung baut, und er ist der, der dieses Evangelium der Rettung in diesem Ort verkündigt. So ist Noah ein Typus auf Christus. Er ist nicht nur in der Abstammung Jesu. Geht's auch einfacher. Er ist nicht nur in der Abstammung Jesu, sondern er ist selbst dann in der Art und Weise, was er getan hat, ein Bild, ein Vorbild, ein Typus auf Christus. Er ist der Verkündiger des Evangeliums und baut einen Ort der Rettung. Aber nicht nur Noah ist ein Typus auf Christus, sondern die Arche selbst ist ein Typus auf Christus. Das ist, was er baut, nämlich einen Ort der Rettung. Aber genauso, wer wird gerettet? Noah als Erster und dann 7 weitere, und zwar seine Familie. So, das sind 8 Seelen. Noah, der eine, und 7 weitere. Für wen stehen die 7? Das ist seine Familie. So, wer wird gerettet in dieser Arche? Es ist die Familie Jesu. Das sind deine Kinder. Das sind die Kinder Gottes. Das ist die Gemeinde. Und 7, warum 7? Weil 7 sagt ganz. Sie zahlt die Ganzheit. So ist das Bild, was wir haben, dass durch die Verkündigung des Evangeliums die Familie Gottes gerettet wird, und zwar in einem Ort und durch einen Ort, und das ist durch die Arche. Das Bild ist folgendes. In diesem Moment, wo die Familie in die Arche eingeht und da drin ist, richtet Gott die sündige Welt. Und in dem Moment vernichtet er und es stirbt die ganze sündige Welt. Und die Familie wird bewahrt. Sie sind mitten im Gericht. Sie sind mitten im Gericht. Das Gericht ergeht, aber es trifft sie nicht. Es trifft sie nicht. Wenn sie nur außerhalb der Arche wären, wären sie sofort tot. Die wären genauso ertrunken wie jeder andere. Also sie waren nicht besser, sie waren nicht fähiger, sie waren nicht gerechter. So, wären sie nicht an diesem Ort gewesen, wären sie gestorben. Der einzige Grund, warum sie nicht gestorben waren, sie waren da drin. Das ist der Grund, warum sie gerettet worden sind. Und so starb die ganze Welt. Sie starben der ganzen Welt. Die ist vergangen. Und es dauerte eine Weile und das Gericht zog vorüber und dann schuf Gott eine neue Welt. Und dann lässt er sie heraus und als Noah und seine Familie hinauskommen, wo kommen sie hin? Zu der alten Welt wieder? Nee, sie kommen in ein neues Leben. So, ab diesem Moment begann für sie ein neues Leben. Das alte Leben war vorbei, das alte Leben ist gestorben. So, ab dem Moment, wo sie wieder aus der Arche hinaus konnten, begann für sie ein komplett neues Leben. Und das ist was Petrus in Vers 20 uns kurz daran erinnert, an diese Begebenheit. Und dann sagt er, Vers 21, das Abbild davon errettet auch uns. Das ist die Taufe. Also er sagt, das, was damals geschah, ist nicht nur einfach eine Geschichte. Es geschah buchstäblich. Das ist wirklich passiert. Aber er sagt, das alles geschah, das ist ein Abbild. Gott hat dadurch etwas uns da schon vorgeschattet, uns etwas gezeigt, was er nochmal tun wird. Und er redet jetzt von der einen Rettung, er redet jetzt von einer Taufe, er redet jetzt von einem guten Gewissen und er redet von der Auferstehung Jesu Christi. So, was hat Noah, was hat die Arche und was hat das Gericht im Wasser, was hat das mit der Taufe, mit uns, mit unserem guten Gewissen zu tun? Also, wir verstehen, dass das hier ein Vorbild ist. Noah und die Arche ist ein Bild und ein Typus auf Christus. Und diejenigen, die in Christus sind, diejenigen, die in diesem Ort der Rettung sind, der gebaut wird, diejenigen, die in Christus sind, Sie werden bewahrt werden von dem Gericht Gottes. Wenn Gott seinen Zorn ausgießt und die Sünde richtet, dann werden die, die innerhalb von Christus sind, mitten in diesem Gericht sein, aber das Gericht wird sie nicht treffen. Wenn sie außerhalb von Christus sind, nicht in ihm sind, sondern außerhalb von ihm sind, das Gericht wird kommen und sie werden sterben. Das ist, Christus ist der einzige sichere Ort und man muss in ihm sein, wie in der Arche, um neues Leben zu kommen. Und in Christus stirbt die ganze alte Welt. In Christus stirbt die sündige alte Welt. Und zwar nicht nur sie stirbt, sondern ich sterbe mit ihr. Und in Christus, wenn Christus stirbt, stirbt er der Sünde. In seiner Auferstehung bekommen wir neues Leben. Und so wie Noah und die Familie aus der Arche hinausgingen nach diesem Gericht und ein neues Leben anfingen, so beginnt für uns ab diesem Moment ein neues Leben. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. So, wir haben die Taufe und wir haben das Evangelium von Jesus Christus und wir haben die Erfüllung in Jesus Christus und es ist gut, dass wir hier verstehen. Also, er sagt, das Abbild davon errettet jetzt, er redet von jetzt. Er redet nicht von einer Rettung, die irgendwann noch stattfinden wird, in erster Linie, sondern er redet von einer Rettung jetzt. Er spricht, dass man eine Rettung jetzt schon erleben kann und dass man jetzt schon von Gericht gerettet werden kann. Also er redet davon und sagt, so wie damals, so auch jetzt schon. Er rettet jetzt auch, das ist die Taufe. Also er redet von einer Rettung und er sagt, so wie damals gerettet werden, so auch heute und sagt, diese Rettung, das ist die Taufe. Rettet die Taufe? Von was für einer Taufe redet er? Redet er von einer Wassertaufe? Wird das heute die Menschen retten? Wenn Menschen ins Wasser steigen und sich taufen lassen, rettet das Wasser die Menschen? Ich hoffe, dass ihr da Klarheit habt und wisst, dass es absolut möglich ist, dass das Wasser niemals einen Menschen retten kann. Das Wasser rettet keinen Menschen. Es gibt welche, die das glauben und die das verfechten. Und sie glauben, dass wirklich durch die Taufe, durch die Wassertaufe Menschen gerettet werden. Darin wird zum Beispiel die Kindertaufe begründet, aber auch die Rettung und das Taufen für andere und so weiter. Es gibt wirklich schräge Lehren, was das betrifft, dass es das Wasser selbst rettet. Petrus redet, und so viel würde ich sagen, nicht von der Wassertaufe. Er redet nicht davon, die Wassertaufe rettet uns. Wisst ihr, das ganze Bild würde nicht passen. Denn er hat doch gesagt, so wie in den Tagen Noahs, das ist das Abbild für heute, das rettet uns. Was hat in den Tagen Noahs gerettet? Das Wasser? Nee, das war die Arche. Das Wasser hat was getan? Umgebracht. Also das Abbild ist nicht, das Wasser rettet. Also das kann schon Petrus nicht meinen, er wird sich ja innerhalb eines, zwei Versen widersprechen, wenn er sagt, das Abbild davon, das rettet, das ist die Wassertaufe. Das Wasser hat nie gerettet, das Wasser hat vernichtet, das Wasser war Gericht. Aber was gerettet hat, war die Arche. Das war der Ort der Sicherheit, das hat gerettet. Also Petrus redet nicht das Abbild nur vom Wasser, er redet vom Abbild von dem ganzen Ereignis. Er sagt, das, was da geschah, das widerspiegelt und das ist etwas, was mit der Taufe zu tun hat. Von welcher Taufe redet er? Welche Taufe rettet eigentlich? Und das ist definitiv nicht die Wassertaufe. Darf ich euch das an drei Dingen, die ich vorher kurz erklärt habe oder aufgezeigt habe, euch erklären, was rettet uns? Welche Taufe rettet uns eigentlich? Und was ist unsere Rettung schlechthin? Erstens, wir gucken uns an, was es nicht ist. Dann gucken wir uns an, sondern was es ist. Und dann, wie man das bekommt. Also in dieser Weise nicht ein Ablegen des Unreinen des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Nicht, sondern durch. Das sind die drei Punkte und ich hoffe, durch die bekommen wir ein herrliches und klares Verständnis, was wir heute eigentlich feiern und was ihr heute bezeugt. Also zuerst, was ist die Taufe? Was ist die Taufe nicht? Oder andersrum, von welcher Taufe redet Petrus hier nicht? Er macht es deutlich, indem er sagt, also, das Abbild davon errettet auch euch, das ist die Taufe. Und da muss er sofort sagen, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Damit macht er sofort klar, Freunde, ich rede hier nicht von der Wassertaufe, die, in der wir mit unserem Leib, mit unserem sündigen Leib hineingehen und dann Wasser über uns kommt und dann waschen wir uns und durch diese rituelle Handlung werden wir sauber, werden wir rein. Petrus sagt, Freunde, die Taufe mit dem Wasser, die reinigt uns niemals und vermag unser sündiges Fleisch niemals zu reinigen. Er macht das deutlich und sehr wichtig, dass er deutlich macht, die rituelle Waschung reicht nicht, um uns von unserem sündigen Fleisch und von unseren Sünden reinzumachen. Das reicht nicht. Worauf spricht er an? Worauf legt er an? Es gab nämlich eine äußerliche rituelle Waschung. Und die taten die Priester zum Beispiel im Dienst im Tempel. Sie mussten sich äußerlich reinigen, um die Unreinheit des Fleisches zu reinigen, um so Gott nahen zu können. Um Gott dienen zu können, Opfer darbringen zu können. Und sie gaben Opfer und opferten, um ihre Sünden, Vergebung ihrer Sünden zu bekommen. Sie mussten viel tun, sie mussten viel opfern, sie mussten viel von sich ausbringen und viel an sich selbst tun, um in gewisser Weise zu hoffen, dass sie ein gutes Gewissen kriegen, dass sie eine Reinheit von den Sünden bekommen. Aber die Bibel gibt Zeugnis und sagt, aber es hat niemals gereicht. Es vermochte es nicht. Ein sehr guter Ausleger des Alten Testaments, das ist der Hebräerbriefschreiber, der gibt uns dieses herrliche Zeugnis. Und ich bitte euch, ein paar Zeilen zurückzublättern. Hebräerbrief Kapitel 9, das sind momentan meine Lieblingskapitel. Ich habe das Gefühl, in jeder Predigt komme ich auf die, in der ich gerade predige. Aber die sind so herrlich. Geht mal mit mir in Hebräer Kapitel 9. Es nimmt uns kurz hinein in das, was Petrus meint, was es nicht bedeutet. Schaut mal, ich lese ab Vers 1, Kapitel 9, um euch kurz zu zeigen, was es hier geht. Petrus erklärt, Hebräerbriefschreiber erklärt jetzt, was geschah in diesem Tempel. Wie war er aufgebaut und was ist da eigentlich passiert und was hat eigentlich das Ganze gebracht? Ich lese ab Vers 1. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren. Und das Heilige genannt wird, hinter dem zweiten Vorhang, aber ein Zelt, das Allerheiligste genannt wird. Sein goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überzogene Lade des Bundes hatte, in welche der goldene Krug unter das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafel des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten. Von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Er meint, ich würde jetzt gerne euch alles erklären, was das jetzt bedeutet. Hat alles eine tiefe Bedeutung. Sagt, darüber reden wir jetzt erstmal noch nicht. Um was geht es eigentlich? Was ist ein Anliegen? Vers 6. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste, in das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Also wird ein Opfer dargebracht und da kommt ein Hohepriester einmal im Jahr und bringt ein Blut von Stieren und Böcken und einem Lamm und zwar nicht nur für das Volk, sondern auch für sich selbst, weil er auch ein Sünder ist. Also müssen sie, um die Verirrungen des Volkes muss dargebracht werden. Vers 8. Und jetzt ist wichtig, damit zeigt der Heilige Geist an, das heißt, das, was da passierte, dadurch will der Heilige Geist uns heute etwas zeigen. Da will der Heilige Geist heute uns lehren. Und was will er uns sagen? Dass der Weg in das Heiligtum noch nicht offenbar ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Der Hebräerbriefschreiber sagt als erstes, er sagt, das, was sie getan haben, diese äußerlichen Dinge, die konnten ihr Gewissen niemals reinigen von ihren Sünden. Sie kamen nie zur Ruhe. Sie haben es immer wieder und immer wieder und immer wieder getan. So nicht nur jeden Tag im vorderen Zelt, sondern einmal im Jahr, immer auch im Heiligtum. Und das war jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Immer wieder aufs Neue. Immer wieder kommen und sagen, es tut mir leid, ich sündiger Mensch, ich brauche Vergebung. Und dann wieder, immer wieder und immer wieder. Und dann geht man raus aus dem Zelt und dann kommt die nächste Situation. Und was hat man dann wieder getan? Hat man sich wieder versündigt. Was muss man wieder tun? Wieder ein Opfer darbringen. und das Tag für Tag, Jahr für Jahr. Kommt das Gewissen irgendwann mal zur Ruhe? Kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, wo man sagt, mir ist vergeben? Nein, man muss immer und ständig etwas tun, damit das Gewissen beruhigt wird. Aber es hat nie lang gedauert. Warum? Lesen wir mit Kapitel 10, Abvers 1. Zu Kapitel 9 werde ich dann gleich noch kommen. Kapitel 10, Abvers 1. Wieder spricht er über das, was da geschah und sagte, das ist alles ein Schatten, ein Bild. Das ist nichts Eigentliches, aber es dient uns, um etwas beizubringen. Dann sagte, denn das Gesetz, ein Schatten oder ein der zukünftigen Güte, nicht der Dinge eben Bild selbst hat. Also das Gesetz ist nicht das Eigentliche, was Gott will, das ist ein Schatten. Es lehrt uns etwas. Und so müssen wir es auch lesen, so müssen wir es auch verstehen. Und dann sagte, was lehrt das Gesetz uns? So kann es niemals mit demselben Schlachtopfer, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Darum geht's. Durch ihre Opfer und durch das, was sie getan haben, konnten sie niemals vollkommen gemacht werden. Sie waren immer unvollkommen. Und darum hatten sie ständig, was? Ein schlechtes Gewissen. Denn sie waren sich permanent ihrer Schuld bewusst und mussten ständig etwas tun, um diese Schuld zu begleichen. Und das war ein anstrengendes Leben, ein harter Dienst. Vers 2 sagt er, denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben? Also, wenn sie mal zur Ruhe gekommen hätten, wenn ihr Gewissen mal zur Ruhe gekommen, würden sie dann immer wieder das tun? Sagt er, nein. Weil sie aber nie aufhören. Was bedeutet das? Sie haben kein gutes Gewissen. Und deswegen sagt er, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten, doch in jedem Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Was der Hebräerbriefschreiber sagt und worauf Petrus anspricht, er sagt, eine rituelle Handlung, die nach dem Gesetz gefordert ist, konnte niemals und kann niemals uns wirklich zur Ruhe bringen und zur Befreiung unserer Schuld und Sünde. Das Ganze geschieht aus einem Grund, um uns daran zu erinnern, dass wir sündig sind. Denn dazu ist das Gesetz gegeben, dass wir merken, wir sind Sünder. Und dass jeden Tag, jedes Jahr, ständig ist es vor uns und es überführt uns und zeigt uns, wir sind Sünder. Aber Petrus sagt, die Rettung, von der er jetzt spricht, von der Waschung, von der er spricht, er sagt, das ist, ich rede nicht von der Taufe, ich rede nicht von der Rettung, die nach rituellen Art und Weise geschieht, nämlich in der Reinigung des Fleisches. Denn genau das ist das Gesetz. Es hat immer das Fleisch gereinigt. Es war der Versuch, das Fleisch zu reinigen. Es hat nie das Innere gereinigt. Es hat immer das Äußere gereinigt. Und Petrus sagt, ich rede von einer Rettung, die nicht sich um das Äußerlich kümmert. Es geht weit tiefer. Ich rede von einer Taufe, die nicht das Äußere reinigt. Darum hat das nichts mit dem Wasser zu tun. Ich rede von einer Taufe, die das Innere des Menschen reinigt. Darum geht es. Also, er redet hier nicht von einer rituellen Waschung, er redet hier nicht von äußeren Dingen, von äußerlichen Taten, die man tut, um ein gutes Gewissen zu bekommen. Ah, ich habe mich taufen lassen. Jetzt werde ich doch bestimmt gerettet. Ich habe doch mich einmal bekehrt. Ich habe doch mal das gemacht, ich habe doch das mal gemacht oder ich habe das nicht gemacht. Wenn wir so glauben, wir kommen niemals zur eine Ruhe. Ich muss euch als Zeugnis geben, ich weiß nicht, ich kann es wahrscheinlich nicht mal an meinen beiden Händen abzählen, wie oft ich mich bekehrt habe. Weil ich habe es gemacht. Aber wisst ihr was, an dem Punkt, als Gott etwas gemacht hat, dann hat sich das Bekehren aufgehört. Da kam ich endlich zur Ruhe und mein Gewissen wurde gereinigt. Wie das kommt, schauen wir. Was ist also die Taufe? Von welcher Taufe redet er? Also nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, keine rituelle Handlung. Jetzt sagt er, sondern, das ist jetzt das Gegenteil, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. So, was rettet den Menschen? Nicht die Wassertaufe. Was rettet den Menschen? Nicht die Taufe selbst, sagt Petrus. Was rettet die Taufe? Was rettet den Menschen? Er sagt, sondern die Bitte an Gott. Was rettet den Menschen? Die Bitte an Gott. Aber um was bitten wir? um ein gutes Gewissen. Was meint er damit? Wir halten fest, und das ist sehr, sehr wichtig, was Menschen rettet ist, dass wir zu Gott kommen und um etwas bitten. Und zwar um etwas bitten, das er an uns tut, das er für uns tut und nicht wir für ihn. Wir können nichts tun, egal was wir tun, wir kommen nie zur Ruhe. Also bitten wir, dass Gott ein für alle Mal etwas tut, damit wir zur Ruhe kommen. Gott, mach du's. Wir bitten, dass er uns reinigt. Denn wenn wir uns ständig selbst versuchen zu reinigen, wir kommen nie zur Ruhe. Also kommen wir zu Gott und sagen, Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder. Volle Sünde, durch und durch, ist mir bewusst. Das Gesetz hat es mir deutlich gemacht, hat es mich überführt. Ich habe versucht, aus eigener Kraft jetzt das alles zu lassen. Habe versucht, aus eigener Kraft mich zu reinigen. Dinge nicht zu tun, Dinge nicht zu denken, Dinge nicht zu machen, Dinge nicht zu sagen. Und meine Erfahrung ist bitterlich, ich falle ständig. Und ich merke, ich bin ein sündiger Mensch und schreie, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Und ich komme zu Gott und sage, bitte reinige du mich. Wisst ihr, was Petrus sagt? Wie werden wir gerettet? Wenn wir Gott anflehen, das ist eine andere Umschreibung, wenn er sagt, tut Buße. Wenn wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns reinigt, nicht eine rituelle Waschung, nicht das Halten von Opfern, kein Opfer von uns, unser Opfer und unser Werk und das, was wir tun, nichts von dem vermag uns die Ruhe und die Gewissheit zu geben, dass das reicht. Du kannst dein Leben lang dich bemühen, nicht zu sündigen. Du kannst dein Leben lang versuchen, rein und heilig zu leben. Ich gebe dir ein Versprechen, bis auf das Sterbebett wirst du liegen und nie wissen, ob das gereicht hat. Denn weißt du warum? Es wird nie reichen. Denn ein Mensch kann nichts aus sich selbst tun. Er ist nicht in der Lage, ein Leben zu leben, das Gott sagt, jetzt genug. Sonst hätte Jesus nicht kommen müssen. Kein Mensch ist in der Lage, ein heiliges Leben zu leben, wie sehr er sich auch bemüht, wie viel Eifer er auch in den Tag anlegt. Es gibt nur einen Weg, Buße. Und die Buße ist darin, genau das zu bekennen. Ich krieg's nicht hin. Ich bin ein Sünder. Ich krieg's nicht hin. Es ist die Bitte an Gott. Gott, gib mir ein gutes Gewissen. Warum vom Gewissen? Wieso spricht er vom Gewissen? Wie kommt Petrus jetzt aufs Gewissen? Wisst ihr, was das Gewissen ist? Es ist etwas, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, etwas Neutrales, eigentlich. Gott hat ja das gemacht. Das Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Das Gewissen ist auch nicht unser Herz. Das Gewissen ist etwas Erstaunliches, was Gott gemacht hat. Er hat sogar Gläubigen und Ungläubigen haben das. Denn das Gewissen, nach Römer 2, Vers 15, sagt er, das Gewissen klagt sie an oder entschuldigt sie. Das Gewissen sagt mir, ob ich Gutes tue oder Schlechtes tue. Römer 2, Vers 15 sagt sogar, bei den Ungläubigen hat Gott eine Gesetzmäßigkeit in ihr Herz gelegt. Obwohl sie das Gesetz Gottes nicht kennen, werden sie trotzdem verurteilt. Warum? Sagt Paulus in Römer 2, Vers 15. Weil ihr Gewissen in dem, was ihr tut, ihnen sagt, war das gut oder schlecht. Das Gewissen klagt uns an, wenn wir in Sünde leben, Falsches tun, Lügen, Stehlen, was auch immer. Oder das Gewissen entschuldigt und sagt, nein, alles gut. Kennt ihr das, wenn das Gewissen mal klingelt? Ist das etwas Schönes, ein gutes Gefühl? Wenn das Gewissen uns plagt. Das ist keine angenehme Situation. Aber kennt ihr, wenn das Gewissen ruhig ist? Das ist doch was Herrliches, oder? Gott hat etwas Wunderbares gemacht. Nochmal, er hat etwas in den Menschen hineingelegt. Der Mensch kann sagen, ich bin gut und nach außen das äußern. Er kann das versuchen zu leben, aber innerlich, sein Gewissen sagt ihm, du bist gar nicht gut. Er kann alle belügen, er kann so tun, als ob, aber er kann sich selbst letztendlich nicht belügen, weil sein Gewissen wird ihm sagen, das stimmt gar nicht. Und das weiß er, weil das weiß er. Er weiß es besser als jeder andere. So, das Gewissen ist etwas, was uns eigentlich deutlich macht, ob wir Sünde haben oder nicht. Ob wir recht sind oder nicht im Recht sind. Das ist etwas, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Und ich will es an dieser Stelle sagen, Gläubige wie Ungläubige. Ich weiß, dass man im Gewissen gebrandmarkt werden kann. Dass man das Gewissen abstumpfen kann. Das ist das Zeugnis der Schrift, das kann man tun. Aber das ist etwas trotzdem, was Gott in Menschen hineingelegt hat. Und das ist die Frage, von was das Gewissen geschärft wird. Und wenn man das Gewissen permanent der Sünde aussetzt, wird es stumpf. Wenn man das im Heiligen Geist aussetzt, wird es fein. So, je nachdem, setzt man das eine Religion aus, lebt man nur in einem schlechten Gewissen. Setzt man sich der Welt aus, verstumpft das komplett. So, die Frage ist, wem setzt man sich aus? Und wem müssen wir unser Gewissen aussetzen? Der Sünde, der Welt, einer Religion, uns selbst? Gott. Wir bringen unser Gewissen Gott und dann sagen wir, Herr, mach mein Gewissen rein. Gib mir ein gutes Gewissen. Warum? Warum ist das so wichtig? Für was ist das so wichtig? Es geht darum, dass Gott uns unser Gewissen reinigt und damit uns zur Ruhe bringt. Wie kann er das tun? Das Gewissen reagiert auf Schuld, auf Sünde, auf Verfehlungen, auf Ungerechtigkeit. Wenn Gott unser Gewissen nicht reinigen würde, würde unser Gewissen nie zur Ruhe kommen. Wir werden immer geplagt werden. Es gibt einen Weg, wie dein und mein Gewissen zur Ruhe kommen kann. Und zwar ein für alle Mal. Und davon ist hier die Rede. Petrus redet von einer Rettung, die unser Gewissen zur Ruhe bringt. Ich lese euch vor. Er sagt also, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Nochmal, wir werden gerettet durch die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Wie? Was wird erbeten? Auf welcher Grundlage? Durch die Auferstehung Jesu Christi. Wie bekommen wir ein reines, ein gutes Gewissen? Petrus sagt, durch die Auferstehung Jesu Christi. Inwieweit und wie vermag die Auferstehung Jesu mein Gewissen zu reinigen? Von was redet er? Wie kommt er jetzt darauf, dass das Gewissen durch die Auferstehung gereinigt wird? Was er damit meint, ist Folgendes. Er sagt, das Gewissen wird gereinigt durch das Erlösungswerk Jesu Christi, durch sein Kreuz, durch seinen Tod und seine Auferstehung, durch den Sieg über die Sünde, denn das ist die Auferstehung. Er ist um der Sünde willen gestorben und um der Gerechtigkeit willen auferstanden. Um der Sünde willen gestorben, um der Vergebung willen auferstanden. Seine Auferstehung beweist, dass die Sünde vergeben worden ist, dass für die Sünden Schuld bezahlt worden ist, dass Gottes Erlösungswerk, das Opfer Jesu angenommen hat. Er hat Christus angenommen. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass er ohne Schuld, ohne Sünde starb, für meine und deine Schulden auferstanden ist und Gott sagt, das Opfer ist genug. Es braucht kein Opfer mehr. Es braucht kein rituelles Opfer mehr. Es braucht keine Schlachtopfer mehr. Es braucht keine Brandopfer mehr. Nichts muss man mehr aus eigener Kraft tun, um ein gutes Gewissen zu bekommen. Es gab ein Opfer, das ein für alle Mal alle Sünden wegnimmt. Und nur dieses Opfer vermag dein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Und wenn du das nicht verstehst und wenn du das nicht glaubst, wird dein Gewissen nie zur Ruhe kommen. Aber wer das begreift, ich sage so, wenn das gegeben ist, das zu glauben, dessen Gewissen kommt zur Ruhe. Warum? Weil er weiß, es braucht kein Opfer mehr. Es ist vergeben. Es ist vollbracht. Ich möchte euch das kurz zeigen, indem ich euch wieder in den Hebräerbrief gehe. Und wieder Hebräer 9 bitte aufzuschlagen. Ich lese den Rest. Hebräer 9, ab Vers 11. Also vorher sprach er und sagte, dass die Opfer, die die Priester im Tempel dargebracht, nach dem Gesetz, das ist wichtig, nach dem Gesetz, nach dem ersten Bund, niemals ein gutes Gewissen schaffen konnten. Das konnten sie nicht. Jetzt redet er von einem neuen Bund. Und schaut mal, was er sagt, ab Vers 11. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und das vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das hat nichts mit den irdischen Satzungen, das hat nichts mit dem irdischen Tempel, das alles konnte das nicht tun. Jesus hat etwas Vollkommeneres, Größeres gemacht. Und ist in das wahrhaftige Zelt, das im Himmel ist, hineingegangen und sagt, Vers 12, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn durch das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Jetzt bestätigt er nochmal, dass die Opfer nach dem Gesetz alles fürs Fleisch waren. Und Petrus hat gesagt, das ist nicht die Reinigung des Fleisches, von was ich rede. Wie viel mehr, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Er sagt, wisst ihr, was für ein Opfer wir haben? Wir haben ein Opfer, das ein für alle Mal dargebracht wurde. Man muss nicht jedes Jahr aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue. Und nicht jede Woche und jeden Tag immer aufs Neue. Es wurde ein Opfer, ein für alle Mal. Und das reicht. Und er sagt, dieses Opfer reinigt unser Gewissen von jeder Schuld. Was uns reinigt von der Schuld und was unser Gewissen reinigt, ist nicht das, was wir tun, sondern das, was Gott getan hat. Was ist unsere Bitte also? Wenn wir Gott bitten um ein gutes Gewissen, was bitten wir? Um dieses Opfer. Wir bitten um dieses Opfer für uns, für unser Gewissen. Das reinigt unser Gewissen. Das Opfer Jesu Christi reinigt unser Gewissen. Und wir bitten Gott für diese Erlösung in Christus Jesus. Wir sagen, wir brauchen Jesus. Gott, ich brauche das Erlösungswerk deines Sohnes. Ich brauche diese Rettung, nicht das Opfer von Tieren. Ich brauche dich. Ich merke, das kriege ich nicht hin, ich brauche dich. Das ist die Bitte, das ist die eigentliche Bekehrung, von der Petrus hier spricht und sagt, das rettet den Menschen. Und so spricht er darüber und sagt, Vers 15, und darum ist er ein Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist durch zur Erlösung von den Übertretungen unter den ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Lebens empfangen. So, jetzt haben wir eine Verheißung, wir dürfen leben. Wir dürfen mitleben. Ich würde euch gerne jetzt komplett das weiterlesen, weil wir gleich taufen, will ich die Zeit auskaufen. Er beschreibt und sagt, dass Mose durch das Blut von Tieren das Zelt eingeweiht hat. Er beschreibt, wie er die Bundeslade eingeweiht, jedem Menschen das Volk eingeweiht und gereinigt hat durch das Blut. Und dann sagt er, aber Jesus hat durch sein Blut uns gereinigt. Eine nicht äußere Besprengung, wie Mose es äußerlich alles besprengte, sondern eine Reinigung des Inneren, durch sein Blut, des inneren Menschen. Ich lese ab Vers 26, Vers 9, Kapitel 9, Vers 26. Vielleicht muss ich, aber das ist schwierig, da mitten anzusteigen, weil da kein Punkt und Komma gibt. Sonst hätte er oftmals leiden müssen vor grundlegender Welt. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden aufzuheben. Ist das nicht eine gute Nachricht? Was glauben wir oder was bringt unser Gewissen zur Ruhe, wenn wir glauben, dass durch sein Opfer die Sünden ein für alle Mal aufgehoben sind? Kannst du das glauben? Oder sagst du, nö, da gibt es noch ein paar, die so einfach geht es nicht. Da muss man schon noch etwas tun. Du wirst nie sonst zur Ruhe kommen. Wer glaubt, der wird gerettet werden, oder? Wir werden gerettet aus Glauben, nicht aus Werken. Nichts aus dem, was wir tun, sondern aus dem, was wir glauben. Und was glauben wir? Dass in Jesus Christus, in seinem Opfer, die Sünden aufgehoben sind. Er rechnet mir keine Schuld mehr zu. Nur so kann das Gewissen sich beruhigen. Schaut mal, Kapitel 10, Vers 10. In diesem Willen, in dem ich gerade euch vorgestellt habe, was ich gerade gelesen habe, in diesem einem Opfer, in diesem Willen sind wir geheiligt. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das einmal, für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das ist das Opfer, das uns heiligt. Das ist das Opfer, das uns reinigt. Ein für allemal. Der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Und darum verspricht Gott durch Hesekiel, durch Jeremia, er verspricht, Ich lese ab Vers 16, Kapitel 10. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herz geben und sie auf ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden, ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Ich werde es nicht mehr gedenken. Ich werde es wegbringen, ins äußerste Meer werfen. Ich werde ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ist es auch eine gute Nachricht? Das heißt, Gott wird es nicht hochholen und wieder aufbringen und sagen, also lass uns mal nochmal durchgehen. Was hast du denn alles getan? Wenn wir das glauben, haben wir nie ein gutes Gewissen. Wir können kein gutes Gewissen haben. Wir können nur ein gutes Gewissen haben, wenn wir glauben, dass das Erlösungswerk Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden, dass wir vor Gott stehen können. Und nur so geht es. Schaut mal Vers 19, letzter Abschnitt. Da wir nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zu Eintritt ins Heiligtum, nur so können wir Gott nahen. Nur so haben wir Freimütigkeit, ohne Furcht, ohne Zittern, ohne Angst, freimütig, mit erhobenen Hauptes, zu Gott kommen. Wie geht das? Wie kann ein sündiger Mensch das tun? Wenn er weiß, was? Vers 20. Den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, sein Sterben, Auferstehung, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist die Taufe. Er sagt, wie können wir die Zuversicht haben, dass wir Gott nahen können? Unser Herz muss gereinigt werden vom bösen Gewissen und unser Leib gewaschen mit heiligen, also mit einem reinen Wasser. So sauber das auch aussehen mag, wobei es verfärbt sich schon langsam, das ist kein sauberes Wasser. Von diesem Wasser ist hier nicht die Rede. Von welchem Wasser ist hier die Rede? Gott hat versprochen, ich werde sie rein machen. Ich werde sie reinigen. Und Paulus sagt in Titusbrief, durch die Waschung der Wiedergeburt. Von welcher Taufe ist eigentlich die Rede? Also von was spricht Petrus und warum rede ich von diesem Text? Was hat es eigentlich alles mit der Wassertaufe zu tun? Und warum taufen wir überhaupt mit dem Wasser, wenn das Wasser gar nicht reinigt? Warum machen wir das? Zuerst mal sage ich euch, weil der Herr Jesus gesagt hat, wir sollen es tun. Er hat es befohlen. Matthäus 28, Vers 16, er sagt, geht hin und tauft sie. Schaut mal, der Auftrag ist an die Jünger. Die Jünger können nur mit Wasser taufen. Die Jünger können nicht mit dem Heiligen Geist taufen. Wer tauft mit dem Heiligen Geist? Markus sagt es, als Johannes das Zeugnis ablegt. Ich taufe mit Wasser. Aber es kommt einer, er wird taufen mit dem Heiligen Geist. Das ist die Taufe, die reinigt. Warum? Weil diese Taufe, die Jesus tut an uns, er tauft uns durch seinen und in seinem Heiligen, in sein Leib. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 bis 13. Alle sind wir durch den Geist in sein Leib getauft worden, in ihn hineingetauft. Warum ist das so wichtig? Der Geist tauft uns in Christus hinein, weil das der einzige Ort der Rettung ist. Jetzt passiert Folgendes. Jesus nimmt uns im Geist und durch die Taufe des Heiligen Geistes und fügt uns in Christus, in sich selbst hinein. Warum? Um uns von dem Gericht Gottes über die Sünde zu schützen. Ich erzähle euch nichts Neues. Und als Gott das zweite Mal die Erde richtete, überlegt mal, er ging der Zorn Gottes auf diese Erde. Es war dunkel und Finsternis. Die Felsen spalteten sich. Und das traf der ganze Zorn Gottes, nicht die Menschen, sondern Jesus. So wie das Wasser von oben und von unten bei der Arche kam und die Arche traf, aber nicht die, die in der Arche waren. So kam der ganze Zorn Gottes von oben, der ganze Zorn Menschen von unten und es traf Christus, aber nicht die, die in ihm sind. So sind alle, die in Christus sind, rein rechtlich mit ihm gestorben. Ab dem Tag, als Jesus starb, starb jeder, der in Christus ist, mit ihm. Das heißt, Gott hat euch, dich und dich, hat schon gerichtet. Das Gericht über eure Sünde ist schon vollzogen worden. Und wisst ihr, Gott hat nicht gesagt, ist nicht schlimm. Ich vergebe dir einfach. Nein, die Sünde ist so schlimm und eure Sünde und meine Sünde und unsere ist so schlimm, dass Gott Tod darauf fordert und er tötete. Er tat das, aber er schützte uns in diesem Tod, indem er dieses Gericht an seinem Sohn vollstreckte. Und wir sind wie in der Arche in Christus und dann stirbt Christus und wir mit ihm, wir sterben der Sünde, wir sterben der alten Welt. Und dann, aber Christus ist doch auferstanden, oder? Was hat Petrus gesagt? Durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist der einzige Grund, dass wir ein gutes Gewissen haben können. Woher weißt du, dass das genug war, dass die Schuld vergeben ist? Du bist nicht im Grab mit Christus geblieben. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis dafür. Es ist genug. Angenommen. Vollbracht. Das ist meine Gewissheit. Das ist mein reines Gewissen, dein reines Gewissen. Mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Aber wisst ihr was? Das ist eine geistliche Erfahrung. Und es gibt einige von euch, die mir sagen können, an welchem Tag sie das erlebt haben. Sie haben etwas erlebt, die haben das spürbar erlebt und sie sagen, am 14. Februar, sonst was, das war mein Moment, da ist es. Und es gibt andere, die können das gar nicht so sagen, gell? Die sagen, ich weiß nicht genau, aber ich glaube das alles. Aber ich kann dir nicht sagen, wann genau das passiert ist. Aber weißt du was? Es ist passiert. Wenn du das glaubst, kein Kind kommt zur Geburt so. Es kommt zur Geburt und ja, habt ihr schon das Kind bekommen? Ich weiß es nicht. Ja, wie? Ja, es ist so ein Prozess. Es gibt einen Tag, dann weiß man es, oder? Es gibt Schwangerschaft, ja, und das Kind ist schon da, aber es gibt einen Moment, da ist das passiert. Neues Leben ist geworden. So kann man nicht geistlich einfach so hineinwachsen. Es muss einen Tag geben. Aber wisst ihr was? Die einen erleben diesen Tag besonders und die anderen erleben diesen Tag nicht in dieser Weise. Und jetzt kommt das Geheimnis. Warum sagt Jesus aber, dass die Jünger mit der Taufe des Wassers taufen sollen? Sie sollen nicht mit dem Heiligen Geist taufen. Sie geben keinem Menschen Leben. Sie machen nicht neues Leben. Sie tun keinen in Christus hinein. Wir tun keinen in Christus hinein. Sie sollen das aus einem Grund tun. Jesus gibt ihnen, wie im Abendmahl, so in der Taufe, eine äußerliche Erfahrung, ein äußerliches Erleben, dass das, was geistig passiert ist, Realität ist. Ihr dürft es gleich spüren. Ich habe mal getauft, das war minus was weiß ich was. Diese Taufe vergesse ich nicht so schnell. Da habe ich wirklich gespürt, was bedeutet zu sterben. Ja? So, einiges ist abgestorben, Beine, Zehen. Er schenkt uns etwas, er gibt uns etwas. Darf ich euch sagen, die Taufe ist in erster Linie etwas, was er uns gibt. Damit du weißt, spätestens ab diesem Tag, ab heute, was haben wir heute? 26.01.2000, kann man sich merken? Ab diesem Tag kannst du nicht mehr sagen, ich weiß nicht, ob ich wiedergeboren bin. Ab diesem Tag macht ihr das fest. Es gibt ein Geburtsdatum. Spätestens hier, es kann früher passiert sein, aber spätestens hier ist ein Tag, ein Datum. Und wenn jemand euch fragt und sagt, oh, ich weiß nicht, dann kannst du sagen, ich weiß, aber sicher. Ich kann dir sagen, und ich habe viele Zeugen. Und darum sind wir alle hier. Es geschieht unter Zeugen sogar. Unter denen, die sich auch darüber freuen, die mitzeugen wollen. Vor der himmlischen Welt, der unsichtbaren Welt, vor den Engeln, vor Gott, vor Christus. Der unzähligen Schar der Gläubigen Vollendeten, haben wir gelesen, von allen denen gibt ihr dieses Zeugnis ab, dass ihr in Christus seid, mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, ein neues Leben bekommen habt, der Sünde gestorben und somit damit euer Gewissen gereinigt habt von all den Sünden. Und ich bitte euch, zweifelt nicht durch Unglauben. Lasst euch dieses Evangelium nicht wegnehmen. Paulus spricht immer wieder von Timotheus Briefe spricht er darüber, auch in anderen Korintherbrief spricht er viel darüber, dass man sein Gewissen beflecken kann, beschmutzen kann. Und wisst ihr was? Genau das, wenn man anfängt darum zu zweifeln, dass das Blut Jesu Christi nicht mehr reicht, dann beginnt man das Gewissen zu beschmutzen. Das ist die wahre Beschmutzung des Gewissens, das Verlösungswerk, die Genügsamkeit Jesu zu verleugnen. Sich wieder auf sich zu schauen und denken, ja, aber irgendwas, ja, ich muss doch. Dann beginnt das Gewissen wieder zu klingeln, weil dann wirst du wieder sagen, aber es hat nicht gereicht. So bitte ich euch mit dieser Taufe, bitte an Gott um dieses gute Gewissen durch die Auferstehung Jesu, nicht eures Tun. Damit kriegt ihr euer Gewissen zur Ruhe. Das ist ein Geschenk, ein Geschenk. Und ich weiß ja, ihr wollt es tun, ihr wollt dieses Zeugnis ablegen, und ich wünsche mir, dass ihr im vollen Bewusstsein dieses Zeugnis nicht nur Jesus abgebt, sondern jedem, der in diesem Raum ist und der ganzen himmlischen Welt, ja, dass ihr das glaubt. Amen.